Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huaning Nimen Lai. Ja, die besten Episoden sind auch für mich die, wo ich aktuelle Ereignisse aus meinem Leben in Asien mit aktuellen Entwicklungen in der Welt am Markt und natürlich ganz speziell in der Wirtschaft rund um China verknüpfen kann. Und genau so etwas ist die letzten Tage indirekt passiert, denn ich war ja in China, wie ihr alle wisst, und war dort an verschiedenen Orten unterwegs, wo man ja doch viele interessante Entwicklungen beobachten konnte. Zunächst in Shenzhen, also wirklich so das absolut technologisch Beste, was China zu bieten hat. Und dann war ich erstmals in Hainan. Hainan, das ist eine tropische Insel, wobei teilweise subtropisch, je nachdem, wo man ist. Also ganz im Süden war ich, da ist jetzt schon so, ja, das wird langsam tropisch, aber wir haben trotzdem kühle Winter. Und im Norden ist es dann schon so, ja, so wie in der Provinz Guangdong. Also dort haben wir schon nochmal ein raueres Wetter im Winter. Jetzt nicht super kalt, kein Schnee oder so, aber ist jetzt auch nicht so, wie ich sag mal jetzt hier in Malaysia oder in Singapur, ja, dass dort ganzes Jahr über warm ist. Und diese Insel ist gleichzeitig eine Provinz und je nach Betrachtungsweise ist es die größte Insel des Landes nach Taiwan. Dort leben circa 10 Millionen Leute. Und was besonders ist, ist, dass diese Insel historisch auch ein Ziel ist für viele Russen. Also es ist eine Urlaubsinsel mittlerweile. Früher war es eigentlich eine Art Strafkolonie. Heute ist es Touristen- und auch Wirtschaftszentrum. Man versucht dort seit den 90er Jahren nicht nur Touristen anzusiedeln, sondern auch immer mehr Wirtschaft. Und früher war es so, dass dort sehr viele Russen waren. Also da war das so eines der Top-Reiseziele. Da hatten es die Russen auch noch schwieriger, in andere Länder zu kommen. Da war Thailand noch nicht so attraktiv. Und deswegen hat man auch die Infrastruktur ein Stück weit angepasst. Also bis heute, man sieht viele Schilder, die auf Chinesisch, dann Englisch und dann Russisch sind. Manchmal lässt man auch das Englische weg. Also Russisch ist schon, das würde ich sagen, mit dominanteste dort, außerhalb vom Chinesischen. Und ich werde auch oder wurde auch auf Russisch oft angesprochen. Nicht nur von Russen, da habe ich mich schon gewöhnt, aber auch von den Chinesen. Oder sie haben dann einfach nur ihre App rausgeholt, wenn ich zum Beispiel zahlen sollte. Dann haben sie direkt so eingetippt, dass auf Russisch rauskam. Dann sind sie natürlich fast vom Stuhl gefallen, wenn ich dann einfach in Chinesisch geantwortet habe, dass ich A, nicht Russisch bin, aber B, natürlich gerne meine Rechnung bezahle. Und die Russen haben dort auch dann in den 2000er Jahren angefangen, natürlich viel zu investieren. Und es hing einfach damit zusammen, dass die, politischen Lager das zugelassen haben und dass es für Russen vergleichsweise einfach ist, nach China zu kommen bis heute. Und da sind wir aber beim Thema, denn viele verkennen die China-Russland-Beziehung völlig. Die glauben, dass entweder aufgrund solcher, sage ich mal, Phänomene wie Hainan, dieser Insel, dass diese Beziehungen so super gut sind oder auch einfach aus dem Narrativ heraus, dass sozusagen ja China zum Beispiel nicht interveniert hat, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Und das möchte ich heute ein bisschen einordnen, weil momentan kommt diese Problematik oder diese ganze Diskussion wieder mal so ein bisschen in Fahrt. Es gibt neue Gerüchte um Taiwan und auch hier ist ja trotzdem immer ein Bezug zur Wirtschaft und zu Aktien. Es gibt momentan neue Delisting-Gerüchte, dass chinesische Aktien möglicherweise nicht mehr in den USA handelbar sind. Und da wird sofort immer gesagt, ja, das ist ja wieder genau wie bei Russland. Und ich meine, ist natürlich sehr einfach für mich dann zu sagen, ja, Moment, ihr wisst schon, dass Russland und China zwei verschiedene Länder sind. Und wenn wir uns anschauen, wohin die sich entwickelt haben in den letzten Jahren, dann ist es natürlich grundsätzlich unterschiedlich. Wie kann ich denn auf die hirnrissige Idee kommen, einfach zu sagen, das wird jetzt auch für China passieren? Aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass es so einfach nicht ist und dass es auch schon fast ein Stück weit überheblich wäre, das einfach damit abzutun. Also, ja, wie gesagt, zu Hainan habe ich es, glaube ich, genug gesagt. Vielleicht mache ich da irgendwann noch mal ein bisschen mehr drüber. Ist sicher eine spannende Insel, wenn man die wirklich auch fördern will. Es soll so das neue, ja, vielleicht eines der neuen Hongkongs von China werden mit Freihandelszonen wie Singapur und Dubai und sozusagen sich ein bisschen distanzieren von anderen Orten, weil zum Beispiel Shenzhen ist sehr technologisch geprägt, Guangzhou ist sehr handelslastig, aber in Hainan habe ich eben die Möglichkeit, sozusagen alles so ein bisschen zu kombinieren. Luxus, Duty-Free, medizinischer Tourismus, digitale Dienstleistung und ist ein ganz spannender Ort. Ich werde auf jeden Fall da mal wiederkommen. Ich wollte eigentlich auch mehr Inhalte produzieren. Ich wollte wirklich mal mit dem Zug, weil man kann quasi um diese Insel rumfahren, nach Haikou, das ist dann die Hauptstadt, und dort auch was machen bezüglich auf Content. Aber ja, ich gebe zu, mit der Arbeit hat mir die Zeit dafür nicht gereicht. Das heißt, ja, auf jeden Fall für mich ein Grund, das mache ich ja ganz gerne, ich sage, ich brauche auch einen Grund, wiederzukommen, ja. So, und jetzt kommen wir zu Russland. Also, wie gesagt, diese Nähe suggeriert oft enge Partnerschaft, ist heute aber jetzt nicht mehr wirklich der Fall. Das wäre zu einfach, aber wir können mal überlegen, wo hat das Ganze eigentlich denn so seinen Ursprung? Und da muss man natürlich sagen, im Prinzip hat die Sowjetunion vor allem auch beim Aufbau der Volksrepublik China geholfen hat. Und im Prinzip, ja, spätestens seit den 50er Jahren natürlich dort auch enge Beziehungen da waren. Aber die waren vielleicht eng, aber nicht besonders gut. Also es war zum Beispiel so, dass Mao überhaupt kein großer Russland-Fan nach einiger Zeit war. Denn er reiste zum Beispiel nach Moskau, ich glaube es war so 1949, so um den Dreh. Und er wurde dort ziemlich stark ignoriert. Stalin hat ihn eher wie so einen Vasallen behandelt und Mao hat auch da keinen großen Hehl draus gemacht, dass sie da nicht so glücklich waren. Er hat auch gesagt, die Russen haben nie wirklich an China geglaubt und war ja von Stalin nicht sehr überzeugt. Sah ihn zwar als kommunistischen Führer, damit schon irgendwo auch als Vorbild, aber er hat ihn auch gleichzeitig kritisiert. Er hat eigentlich gesagt, dieses Wirtschaftsmodell, so wie er es quasi interpretiert, ist nicht ideal. Und er hat viel auch Kritik an der sowjetischen Ökonomie geübt und nannte auch diese Kollektivierung, die Russland gemacht hat, eigentlich eher eine Abweichung von diesen Normen. Und er war auch im Prinzip einer, der einen eigenen Weg gegangen ist und letztendlich sogar einen härteren Kommunismus in China, also Mao, gepredigt und auch implementiert hat, der dann ja auch sozusagen zur wahrscheinlich größten humanitären Katastrophe geführt hat, die wir je gesehen haben, mit dem Great Leap Forward, wo dann wirklich, ja, gibt es verschiedene Zahlen, irgendwo zwischen 30 und 70 Millionen, ganz kleine Spanne. Also das ist kein lustiges Thema, also zwischen, ja, man schätzt 40, 50 Millionen Leute deswegen ums Leben gekommen sind, aufgrund der Hungersnöte. Und im Prinzip war es ja auch dann jahrzehntelang Misstrauen zwischen den beiden Ländern, weil Mao einfach viel mehr Solidarität erwartet hätte. Stalin hat sich da andere Sachen von versprochen, die Unterstützung im Kampf gegen Frankreich in Vietnam. Und das Einzige, was oft so ein bisschen die beiden Länder verbündet hat, ist auch das, was wir immer wieder halt hören, das ist diese sozusagen kommunistische Brüderlichkeit. Und daran ist insofern natürlich was wahr, dass ja der Kommunismus, der mehr oder weniger in Russland entstanden, nicht, also von der Theorie natürlich nicht nur, aber unter Lenin 1917 sagen auch China erreicht hat und das dann auch dazu geführt hat, dass dort Propaganda auf höchstem Level betrieben wurde, die kommunistische Partei gegründet wurde und das dann im Prinzip die Grundlage ja war für das, was wir in China gesehen haben. Aber wie gesagt, diese Wege, die man dann gegangen ist, die haben sich grundsätzlich unterschieden. Und zwischenzeitlich war es so, dass China den härteren Kommunismus sozusagen übergestülpt hat. Später war es dann aber so, nach Maos Tod, dass die Reformen in China dazu geführt haben, dass China viel marktwirtschaftlicher geprägt war mit eben ja seinen sozialistischen Einschlägen und sich damit eigentlich von dem Sowjetmodell viel früher verabschiedet hat. Ja, also flexibler war. Und das auch natürlich der Grund war, warum China dann viel schneller aufgestiegen ist, weil China sich eben westlicher orientiert hat. Ja, dazu habe ich auch vor kurzem eine Folge gemacht mit eben einfach auch der Orientierung an Ländern wie den USA, wie Deutschland, wie Singapur. Und dementsprechend muss man sagen, also ja, grundsätzlich, die Idee war irgendwann mal die gleiche. Aber es ist so, dass diese Länder nie wirklich genau das gleiche Modell gefahren haben oder auch wollten. Also, naja, vielleicht eine Theorie, wollten. Und auch, dass die Beziehungen besonders gut waren, ist einfach ein Irrglaube. Ist nicht so gewesen. Vielleicht temporär aufgrund eben von gegenseitiger Hilfe. Und das kann man auch bis heute im Prinzip, glaube ich, genauso ja, beschreiben, dass es eine Zweckgemeinschaft ist. Ja, also heute ist es eben so, Russland liefert Öl und Gas. Ja, China ist dann ganz wichtiger Abnehmer. China profitiert natürlich auch davon, weil es eben jetzt sich nur in den Golfstaaten dann holen müssen. Aber China ist natürlich viel weniger abhängig von Russland. Umgedreht ist China für Russland unfassbar wichtig. Die liefern im Prinzip zahlreiche Konsumgüter, IT und ja, viele sogenannte Dual-Use-Produkte, also die man sowohl militärisch als auch für Konsum verwenden kann. Und gerade nach eben den Sanktionen aus dem Westen ist ja natürlich Russland noch abhängiger von China geworden. Aber man kann jetzt nicht wirklich von einer Allianz sprechen wie bei anderen Ländern. Und es ist sogar so, natürlich konkurrieren die beiden auch, vor allem wo? Ja, in Zentralasien, denn Russland verliert dort im Prinzip immer mehr Einfluss teilweise, ja. Und China durch diese massiven Investitionen mit der Belt and Road Initiative ist natürlich dort ein mittlerweile sehr dominanter Spieler. Und Russland toleriert es ein Stück weit, weil sie wissen, dass jetzt China nicht anfangen wird, irgendwie die Gebiete einzunehmen oder jetzt mit Absicht sozusagen die russischen Einflüsse zu dezimieren. Das heißt, sie nehmen das natürlich schon hin, aber Russland ist viel mehr sozusagen sicherheitspolitisch orientiert und China viel mehr wirtschaftlicher unterwegs. Und insofern sind sie letztendlich sogar, wenn man es so sieht, in diesem ganzen Teil Zentralasien, Vorderasien, Konkurrenten, auch in der Ukraine letztendlich. Ja, wissen wir auch, dass China auch wirtschaftliche Ansprüche hat und deshalb auch natürlich diesen Krieg, was ja auch manchmal völlig falsch dargestellt wurde, als ob China diesen Krieg so ungefähr begrüßt hätte, ist für mich absolut weder nachweisbar noch nachvollziehbar. Und China hat ein großes Interesse, dass die Ukraine doch ein starkes Land ist, aus meiner Sicht. Also auch da viele Irrtümer. Ja, woher kommt das alles? Ja, wie gesagt, ein bisschen aus diesen ganzen Parallelen mit Kommunismus. Da wird wenig differenziert. Und auch natürlich aus Unwissenheit. Und hier möchte ich auch ganz klar sagen, die hatte ich eigentlich auch bis vor langer Zeit. Also ich habe mich auch erst dann wirklich mit den Themen intensiver in den letzten Jahren beschäftigt, weil ich eben gemerkt habe, es ist wichtig für mich, um auch China zu verstehen. Ja, also zum Beispiel eben, indem ich mich auch mit Mao beschäftigt habe. Und nicht, weil ich ihn jetzt für eine tolle Person halte, aber wenn man sich mit Mao beschäftigt, versteht man halt viel mehr über China, versteht man aber auch gleichzeitig eben mehr über solche Beziehungen. Und darüber lernen wir in der Schule überhaupt nichts. Und das ist jetzt auch kein, ich sag mal, Vorwurf an unser Bildungssystem, weil ich weiß natürlich, wir haben auch nur begrenzten Stoff verfügbar und der hat mir ja auch schon selbst gereicht. Und natürlich haben wir dann eher einen Fokus auf Europa, das ist sinnvoll. Und ja, natürlich auch stark auf Amerika. Also wir lernen dann halt eher über den Bürgerkrieg dort als über China. Heißt aber auch, dass wir halt vorsichtig sein müssen mit irgendwelchen Aussagen oder einfach irgendwelchen Paradigmen, die wir so übernehmen, die auch oft in den medialen Kontext eingebunden werden, die aber dann relativ schnell entkräftet werden können und wo man halt auch aufpassen muss, dass man sich dort nicht sozusagen selbst auch ein Stück weit fesselt. Also wie gesagt, diese Analogien zu Russland mit China, also euphemistisch ausgedrückt, sind sie an den Haaren herbeigezogen, aber oft haben sie im Prinzip keine wirkliche Grundlage und auch das natürlich in Bezug jetzt auf Ukraine, Taiwan, muss man sich einfach auch überlegen, dass das ganz unterschiedliche Fälle sind. Da gehe ich jetzt heute nicht drauf ein. Vielleicht mache ich auch nochmal eine extra Episode zu Taiwan. Habe ich, glaube ich, hier noch nie gemacht. Habe ich schon auf YouTube einiges gemacht. Ja, ist aber tatsächlich ein Thema, was man hier vielleicht sogar ganz gut im Podcast abhandeln kann. Ja, also das war's für heute. So ein bisschen übergeleitet von meiner Zeit auf Hainan hin zu den russischen und chinesischen Beziehungen und das Ganze bis in die Gegenwart. Heute ja, ist Hainan auch für die Russen nicht mehr so attraktiv, denn naja, es gibt jetzt, also in China gibt es eigentlich keine schönen Strände, aber Hainan hat welche, sagen wir es mal so. Aber natürlich kann ich es jetzt nicht unbedingt mit anderen Orten vergleichen, wo ich dann auch noch ja, andere, sagen wir mal, Amüsements habe. Da ist China jetzt nicht so bekannt für und deshalb ist es auch so, dass eben der ja, Russe heute auch sich eher Ziele wie Thailand sucht. Die Thais haben dort viele Anreize geschafft. Es gibt mittlerweile Teile in Thailand, die sagen schon fast unter russischer Ägide sind. Und ja, das ist momentan auch so die Destination, die die Russen ganz klar bevorzugen. Auch die Russen, die ich jetzt gesehen habe in Hainan, das waren jetzt nicht die typischen Sauftouristen, die ich aus Thailand kenne, sondern es waren eher Pärchen, also auch junge Pärchen mal, aber eher ältere, so ein bisschen, ja, die, ja, gemütlicheren. Und das ist auch klar, dass eben die Länder auch diese sozusagen Feindseligkeit im Westen genutzt haben, weil natürlich viele Russen auch Russland verlassen wollten. Und dann haben Länder wie gerade Thailand halt sofort gesagt, ja, wir nehmen euch. Und das muss man auch immer sagen, ja, ganz viele Länder hier sehen Russland überhaupt nicht kritisch. Die Thais sind das beste Beispiel. Ja, das interessiert die überhaupt nicht. Und so ist es auch bei den Chinesen. Die feiern das nicht ab, was Russland macht, aber die kritisieren es auch nicht groß. Das sollte auch uns vielleicht klar sein. Die meisten Länder hier sehen das, also die haben entweder eine neutrale Einstellung, das interessiert sie gar nicht. Und das auch nochmal was abschließend vielleicht, dass China jetzt nicht alleine sozusagen hier im Asien die russische Flagge hochhält. Ja, das vielleicht nochmal so als abschließende Bemerkung. Das fällt natürlich hier besonders auf. Ja, also ein Bündnis, das eher taktisch ist, ist emotional. Es ist keine Achse, wie oft im Westen vermutet. Hainan ist eher ein ja, Mikrokosmos für die chinesisch-russische Beziehung und eher ein Beispiel aus der Vergangenheit, ein fast schon Relikt, was aber nicht wirklich sozusagen aussagekräftig ist für die wirklichen Beziehungen und Bedeutung dieser beiden Länder. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia, hui, qian.